Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysio Talks. Heute mit einem Spezial, der Athletes Talk, eine Serie, die ich im Zuge des Podcasts mache, wo ich immer wieder Sportler und Sportlerinnen zu Gast habe, mit ihnen über ihre Sportart spreche, über eventuelle Verletzungen, über Rückschläge, Niederlagen, einfach damit du siehst, wie ist so ein Sportleralltag, wie schaut ein Training, eine Trainingswoche aus, ja, was hat der Sportler oder die Sportlerin für Tipps und Tricks für dich als Amateursportler oder Sportlerin, wenn du dieselbe Sportart zum Beispiel auch ausübst. Und in dieser Miniserie sollst du einfach so einen Einblick bekommen über das Sportlerleben. Ich freue mich, in der ersten Folge wirklich einen Hochkaräter zu Gast zu haben, nämlich Andi Wolter, einer der besten Läufer Österreichs, unzählige Staatsmeistertiteln, Olympiateilnahme und Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, alles dabei bei ihm. Ich spreche mit ihm über seine kommenden Ziele, seine vielleicht auch Niederlagen, die er hatte, über seine Projekte, die er nebenbei auch hat, als neben seiner Sportkarriere, aber eben auch großteils darüber, wie so sein Sportleralltag ausschaut, wie schaut sein Training aus, was macht er sonst zum Laufen noch dazu? Was hat er vielleicht für Tipps und Tricks für andere Läufer oder Läuferinnen? Gerade was so zum Beispiel auch diese neue Schuhgeneration betrifft mit diesen Carbon-Schuhen. Auch da reden wir darüber. Und ich freue mich, euch da mitzunehmen in der ersten Folge des Athletes Talk und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo Andi, schön, dass du da bist und Zeit für mich oder für uns hast. Wie gesagt, freue mich, dass du da bist.
Danke dir, danke für die Einladung.
Wir haben eingangs erwähnt oder wie wir geschrieben haben, kurz einmal, habe ich dich gefragt, dass wir ein bisschen was über Verletzungen reden. Und da hast du gesagt, da kann ich da gar nicht so viel drüber erzählen. Ja. Jetzt steht auf deiner Vita aber ungefähr seit 2009 Leistungssport, oder?
Circa, ja, genau.
Ja, also sind wir schon ein paar Jährchen Leistungssport. und noch keine schwerwiegenden Verletzungen, hast du gesagt. Also ab ganz Zirgerl hast du gesagt. Für unsere deutschen Zuhörer ist eine Zerrung.
Ja, genau.
Also eine Muskelzerrung. Das ist schon eine gute Leistung. Also ich habe es gesagt, du machst anscheinend viel richtig. Wir haben auch noch gesagt, was vielleicht ein Grund sein könnte, ist, dass du ja eine Sportart betreibst, die vielleicht die natürlichste Sportart auf der Welt ist, weil uns das einfach von Haus aus sozusagen in der Evolution beigebracht wurde, zu laufen. Und alle anderen Sportarten, wir haben gerade geredet über Skifahren, Fußball oder Handball, wie auch immer, da einfach viele externe Faktoren auch haben, die einem vielleicht Verletzungen bescheren. Du hast gesagt, man kann beim Laufen halt diese Verletzungen minimieren, weil man kann was richtig machen, sozusagen.
Genau.
Ja. Was wären das so jetzt für jemanden, der sagt, ich will jetzt Läufer werden oder Läuferin und einfach mich mehr mit der Materie befassen? Was sind da so Dinge, die man halt richtig machen kann, wenn man es jetzt mal so allgemein beschreibt, das Ganze?
Ich würde sagen, der größte Punkt eigentlich, es ist ganz trivial, das sind jetzt nicht irgendwelche speziellen Sachen, sondern gerade für Einsteiger oder welche, die hobbymäßig das Laufen betreiben, wäre es, glaube ich, eigentlich am wichtigsten, im richtigen Ausmaß zu trainieren. Also das heißt jetzt nicht irgendwas Spezielles gleich dazu, sondern wirklich zu sagen, das, was leider viele gar nicht hinbekommen oder, glaube ich, ein falsches Verständnis haben. Man muss nicht immer hart trainieren und schnell trainieren im Fall vom Laufen, dass es zu einer Leistungssteigerung kommt, sondern es ist mittel- und langfristig sowohl aus Verletzungssicht als eigentlich auch aus Leistungssicht sinnvoller im Normalfall. Wenn du langsam aufbaust, wenn du dich langsam hintastest und letztendlich das Laufen ist die meiste Zeit langsames Laufen, auch bei mir. Also man kann sich vorstellen, circa 75% meiner Kilometer, die ich laufe, sind langsam oder gemütliche Dauerläufe. Mhm. Und da sehe ich eher die Tendenz oder die Gefahr bei Hobbyathleten oder gerade bei Anfängern, dass sie sich denken, ah, ich will jetzt besser werden. Das heißt, man kriegt halt das Bild so ein bisschen mit aus Fernsehen und Co. So, ja, ich muss hart trainieren und
ja, höher, schneller, weiter, so in die Richtung.
Und dann wäre ich besser. Aber im Endeffekt ist es diese kontinuierliche, grundlegende Arbeit, die eigentlich zum Erfolg führt. Und das ist auch der Tipp jetzt im Speziellen auch im Hinblick auf die Verletzungen, dass es bei den meisten Leuten so ist, dass sie dann einfach zu viel trainieren für das, was der Körper in dem Moment zumindest verarbeiten kann. Und dann kommt es halt zu den Problemen. Und ja, das ist dann auch, wird natürlich dann auch mental mühsam, wenn du nicht besser wirst, dann bist du verletzt, dann kannst du nicht trainieren. Und dann ist es natürlich schade, wenn Leute mit dem Laufen beginnen, falsch trainieren, in dem Fall, weil sie einfach zu viel oder zu intensiv machen und dann halt sagen, na, ich habe jetzt ein, zwei Monate das Laufen probiert und dann hat es mir weh dann und das gefällt mir nicht. Und dann hat er leider, haben wir leider eine Person in diesem wunderschönen Sport verloren, was nicht sein müsste, wenn man quasi das Training richtig angeht.
Das heißt, train smart, not hard.
So ja, es ist wirklich so. Also
Ich meine, du hast sicher auch harte Einheiten.
Natürlich.
Ich meine, also ich sehe deine Pace, die du rennst im Prater oft, ja, man da die Kappe vom Kopf geblasen worden ist, weil du so schnell an mir vorbei bist. Ja. Also von dem her, das ist schon hart auch, aber natürlich machst du das nicht jeden Tag, sondern wie du richtig gesagt hast, mit einer guten Trainingssteuerung, Trainingsplanung wahrscheinlich auch.
Genau, also ich würde jetzt sagen, dass man sich's vorstellen kann, bei mir, ich habe 8 bis 10, 11 Einheiten so im Schnitt in der Woche. Das heißt, logischerweise an manchen Tagen auch dann 2 Einheiten. Und ich würde sagen, intensive Einheiten davon sind so 1,5 pro Woche. Also mehr als 2 intensive Einheiten pro Woche macht auch bei mir keinen Sinn, weil sich einfach, ja, passt, geht sich mit der Regeneration nicht aus. Das heißt, ich sage mal Dienstag, Donnerstag, Dienstag, Samstag oder so, das geht. Aber auch da die meiste Zeit der Saison, gerade im Aufbau, wenn man wohin arbeitet, ist es eine intensive Einheit und dann so eine zweite, zügige, nenne ich es jetzt einmal, mittlere bis zügige Einheit. Also das ist es dann eigentlich. Und es gibt halt wahrscheinlich Leute, die trainieren 3-mal in der Woche, davon sind 2 Einheiten intensiv. Und das geht halt dann letztendlich nicht so, so sehr, wirklich, wie du sagst. Und ich glaube, das ist das, was aber in gewissen Level dann die Läufer voneinander unterscheidet, eine gewisse Trainingsintelligenz, dass du irgendwann einfach weißt, okay, wie kann ich trainieren, wie soll ich trainieren, wie geht es meinem Körper, das ist ja nicht immer gleich, kann ja auch mal ein guter Tag, ein schlechter Tag, gute Woche, schlechte Woche sein. Und beim Laufen, ich sage das tatsächlich eigentlich immer so, weniger ist mehr und schneller, das ist ein bisschen interessante Konstellation, aber letztendlich beim Laufen wirst du durchs langsame Laufen schneller, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist das, was man verstehen muss, bevor man wirklich so reinstartet und was man, ja, sich natürlich, also trauen, aber was man wirklich dann noch tun muss, weil natürlich, es fühlt sich schöner an, wenn man hart trainiert und es ist natürlich, wenn man dann posten kann, ich habe das und das gemacht, wenn man da in der Tat, ich brauche jetzt 60 Minuten laufen langsam, ist nicht so spannend und manche Leute sind, glaube ich, erstaunt, wenn sie dann wissen, dass ich halt die langsamen Läufe bei mir, soll es nicht blöd klingen, sind 4,30, 5,0 in dem Bereich. Und wenn du halt ein Tempobereich hast von einem Halbmarathon, sage ich mal, um die 3 Minuten und um die 2,50 bei 10 Kilometern, sind manche Leute erstaunt und viele, diese Bandbreite ist einfach sehr wichtig, weil viele, da ist zwischen Wettkampftempo und Auslaufen dann nicht mehr viel Unterschied und dann ist es, glaube ich, langfristig und mittel- und langfristig gefährlich,
sagen wir so. Ja, ich glaube, dass da eben gerade Hobby- oder ambitionierte Amateurläufer und Läuferinnen natürlich dazu neigen halt. Ich meine, du hast die Optimalsituation, die sich viele von denen wahrscheinlich wünschen, Leistungssportler zu sein, ja, mit seinen Vor- und Nachteilen natürlich. Ja. Aber was jetzt das Training betrifft, ist natürlich so, dass die dann oft einen 40-Stunden-Job haben. Du hast auch deine Nebenprojekte, wir kommen da später auch noch drauf zu. Ja. Das heißt, du hast nicht nur laufen, sondern du engagierst dich oder machst ja auch viel anderes, bist auch sehr engagiert. Und die haben dann eben ihren 40-Stunden-Job, womöglich eine Familie, ein kleines Kind und so weiter und so fort. Und dann versuchen die natürlich so viel wie möglich in so wie du gesagt hast, 3 Tagen zu verpacken und haben Riesenumfänge oft einmal und hohe Intensitäten. Und wie du sagst, dann kommt irgendwann einmal der Hammer sozusagen und dann muss jetzt nicht sein, dass man blau wird, sondern dass man halt Knieschmerzen hat, dass man an, weiß ich nicht, Motivationsverlust hat, ja, dass man so, das sind halt so die Beispiele, die ich jetzt aus der Praxis auch kenne, Leute, die halt dann kommen und sagen, mir tut die Achillessehne weh, ja. Man muss ja jetzt aus anatomischer Sicht sagen, dass ja am Anfang das Gewebe, wenn man jetzt sagt, ich fange jetzt zum Laufen an und ich habe da voll den Plan im Internet gefunden und da mache ich das und das, dass das Gewebe am Anfang ja viel, ja, sagen wir mal so, aushält und viel verzeiht, aber mit der Zeit wird diese Überbelastung, kommt es im Sehnen, in der Sehne einfach zu einem Umbauprozess und dann wird das einfach schmerzhaft oder vom Knie und so weiter, von der Knochenbeinhaut, unterschiedliche Szenarien, wir wollen jetzt gar nicht näher auf die ganzen lauftypischen Verletzungen eingehen, aber das sind dann halt so die Gründe und dann, wie du sagst, verliert man Leute, die einfach eigentlich, wenn sie von Anfang an vielleicht mit jemandem geredet hätten oder vielleicht diese Podcast-Folge hören, dann richtig starten in ihren Laufplan, in den ambitionierten, ja. Das sind wir dann, so wie du gesagt hast, wenn man jetzt zum Laufen anfängt, wahrscheinlich nicht gleich zu Beginn sagen, ich meine, man kann schon natürlich als langfristiges Ziel zu machen, aber vielleicht kurzfristige Ziele auch einmal sagen, ich will einmal 10 Kilometer oder 5 Kilometer in einer gewissen Zeit rennen und dann 10 und so weiter nicht und so weiter aufbauen. Oder sagst du, na, mach gleich einen Plan für einen Marathon und trainier drauf los mit den Punkten, die wir davor auch besprochen haben. Oder würdest du schon auch sagen, kurzfristige Ziele und auch langfristige Ziele zu setzen, wenn man jetzt ambitioniert zum Laufen anfängt, zum Beispiel jetzt, oder wie du es in deiner Karriere auch gemacht hast?
Ja, also ich würde das schon eben sehr immer mittel- und langfristig angehen. Also der Laufen ist ein Sport, der funktioniert nicht kurzfristig. Was einerseits so schöner ist, du wirst, wenn du gut trainierst, wenn du kontinuierlich trainierst und langfristig, wirst du schöne Erfolge sehen, weil Ausdauer kann man sehr gut trainieren und da wird auch ordentlich was weitergehen. Gerade wenn du wirklich von einem Level mit Nullsport kommst, kannst du dich innerhalb von 1-2 Jahren wohin trainieren, wo du dich, glaube ich, nie gesehen hättest vorher, was unvorstellbar gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, es passieren im Laufen nicht von heute auf morgen Wunder. Du kannst nichts herzaugen, du kannst nicht sagen, ich trainiere jetzt 2 Wochen Vollgas und dann bin ich der Superstar, sondern das braucht teilweise wirklich Jahre an Trainingskilometern, je nachdem, was du halt dann für eine Distanz laufst. Und weil du es gesagt hast, es ist auf der einen Seite schön, wenn es Dinge wie einen Marathon gibt, der halt sehr populär ist, der so ein bisschen als Lebensziel, glaube ich, von vielen Leuten tatsächlich ist. Aber man muss sich natürlich hinarbeiten und da bin ich schon dafür, dass man sich Schritt für Schritt einfach hintastet. Natürlich, es kommt darauf an, kommst du jetzt wirklich von Nullsport, hast du irgendwie gar keine Bewegung vorher gemacht, dann ist das Laufen sicher ein perfekter Sport, um einzusteigen. Und das kann auch ganz einfach, also für Anfänger ist es wirklich so, dass du damit beginnst und es muss einem nicht peinlich sein, dass man sagt, du schaust mal 1 Minute langsam laufen, 1 Minute gehen, 1 Minute langsam laufen, das machst mal 15 Minuten und dann ein paar Tage später machst du das irgendwann 20 Minuten und dann ein paar Wochen später kannst 30, 45 Minuten, irgendwann laufst du dann mal durch. Also es sind wirklich Babyschritte, die vielleicht, wie gesagt, dem einen oder anderen vielleicht sogar peinlich sind, was es auf keinen Fall sein muss. Und dann arbeitest du dich hin, weil natürlich, Marathon, dann ist halt schon eine Distanz, da musst du schon einiges mitbringen. Das ist nicht sowas, wo du sagst, ich mache das jetzt ein paar Wochen, laufe ich halt und dann mache ich einen Marathon. Kann sein, dass du durchkommst. Es wird dir wahrscheinlich keinen Spaß machen und da kennst dich du dann besser aus. Aber wirklich gesund sein wird es wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, per se gesund ein Marathon ist es so auch nicht, aber es kann in dem Fall dann wirklich wahrscheinlich schädlich sein, weil du dir einiges zusammenhauen kannst. Und beim Marathon ist schon die Fragestellung, auch wenn du ein bisschen vorbereitet bist, ein gewisses sportliches Level sollte man für einen Marathon, glaube ich, haben. Also wie gesagt, das reine Schaffen ist sicher ein schönes Ziel, aber jetzt wirklich zu sagen, ich tue mir mit einem 6,5 Minuten Tempo am Kilometer schwer, ob dann der nächste Schritt der Marathon sein muss oder ich mal sage, okay, ich mache mal 10 Kilometer, arbeite weiter, baue meine bessere Grundlage auf und dann bin ich irgendwo im Bereich, wo ich 5,5 Minuten gut laufen kann und das schaffe ich am Marathon, das macht wahrscheinlich dann mehr Spaß und ist sinnvoll. Also wirklich, die Botschaft von mir ist eigentlich immer, dass ein bisschen weniger ist mehr, langsam hinarbeiten und dafür eben, das ist das Schöne, das kann ich auch aus der Praxis bestätigen, man sieht dann dafür die Erfolge langfristig und das ist, glaube ich, sehr schön und das macht halt einfach mehr Spaß, wenn es nicht alle paar Wochen irgendeine Verletzung oder Beschwerde hast.
Ja. Und vor allem, es ist eben etwas, was man bis ins hohe Alter auch machen kann, ja, auch wenn man jetzt nicht mehr an Erfolge oder Beispiel. Was? Das hast du gesagt. Ja. Du bist jünger als ich. Ups. Glaube ich zumindest.
Ich wäre 33.
Du schaust aus. Ich sage es meinen Zuhörern jetzt ja, nicht. Okay, genau, ja, ich bin ewig 30.
Okay, passt.
Marathon, wenn man da kurz mal aus deiner Erfahrung oder aus deiner Erfahrung, aus deinem Expertentipp, wie viele Marathons im Jahr auf Wettkampftempo wirklich als ambitionierter Hobbysportler sind wirklich möglich? Ich möchte mal deine Antwort hören und dann sage ich dir meine Meinung oder meine aus anatomischer Sicht sozusagen.
Ja, also das ist dann auch für mich interessant, was man, also im Profibereich ist es tatsächlich so, dass man sagt, 2 Marathons pro Jahr kann man sich sinnvoll vorbereiten, wirklich auf höchstem Niveau. Im Normalfall ist das ein Frühjahrs- und ein Herbstmarathon dann, weil du ganz einfach schon die Vorbereitungsphase ja bis hin zum Marathon über mehrere Monate läuft. Und darum ist es einfach schwierig zu sagen, ja, ich laufe in 2 Wochen wieder einen. Mhm. Kommt natürlich immer darauf an. Natürlich ein trainierter Hobbyläufer, der sagt, ich möchte halt Marathon durchlaufen, der kann wahrscheinlich heute laufen, in einem Monat läuft er den nächsten. Mhm. Wirst halt nicht 100% deiner Leistungsfähigkeit immer abrufen können, wird nicht optimal sein. Aber aus dem Profibereich kommend, auch wenn ich jetzt natürlich im Marathon-Bereich jetzt nicht wirklich die Erfahrung noch habe, aber ich kenne es natürlich aus Umfeld und Co., sind es de facto 2 Marathons, die du laufen kannst, jetzt vom Trainingsaufbau, vom Hintrainieren her. Und ja, jetzt bin ich schon gespannt, was es ist aus körperlicher Sicht.
Genau, 2 sind es eben auch, was jetzt so aus anatomischer Sicht eigentlich auch Sinn macht, weil ja die ganzen Strukturen, die ja vor allem der Knorpel halt, der ja bei einem Marathonlauf schon stark belastet wird, der braucht dann einfach auch eine richtig lange Zeit zum Erholen. Und wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und jetzt in Wien gerannt bist und ich weiß gar nicht, wann der nächste größere Marathon ist.
Es ist jetzt, glaube ich, wirklich immer
es geht einer, jedes
wenn es ist, kannst du jedes Wochenende
laufen. Und ich glaube, also dass du brauchst einfach mindestens einmal 3-4 Wochen auch wirklich zum Regenerieren für das Gewebe, für dieses Knorpelgewebe auch, bis sich das wieder komplett mit dieser Gelenksflüssigkeit, mit dieser Synovia, dass da einfach diese, weil du ja einfach aufgrund eines Marathons an deine körperliche Höchstleistung gehst und alle Reserven rausholst, was nur möglich ist und natürlich dadurch auch diese Ernährung in deiner Gelenksflüssigkeit, der Knorpel da natürlich auch drunter leidet und nicht einfach ein super richtig gutes Milieu hat, ja. Und durch diesen Impact wird das einfach, diese Synovia nennt man das, also die Gelenksflüssigkeit wird da einfach massiv strapaziert und das halt über einen langen Kilometerzeitraum, ja. Und da ist, das spürt man aber nicht weil das passiert im, der Prozess passiert drinnen halt, ja. Es kann oft schon einmal passieren, dass nach einem Marathon auf einmal so, vor allem wenn man vielleicht eine Knieverletzung oder schon mal hatte, eine Meniskusresektion oder sowas, wo der Dämpfer eigentlich jetzt ein bisschen von den Knorpel auch fehlt, dass dir dann der Knochen drunter auch spürbar wehtut, ja. Weil einfach hier die ständige Stoßbelastung auch auftritt, bis hin zu Stressfrakturen, die dann auch auftreten können, ja. Und da ist, glaube ich, schon einfach jetzt wirklich, also wenn da jetzt ein ambitionierter Hobbyläufer oder Läuferin zuhört, wirklich auch diese Meinung auch gelten lassen, 2 Marathons im Jahr, einerseits aus Trainingsplanungssicht, damit man sich wahrscheinlich auch steigern kann und sein Personal Best auch wieder steigern, und von meiner Seite auch natürlich vom anatomischen her, ja. Ich glaube, man neigt leider oder viele neigen dazu halt zu sagen, ja, Leiwand, der Wien-Marathon war super und jetzt haue ich da in Frankfurt oder in Berlin noch den nächsten raus und da und da. Es sind ja schöne Reisen immer, die man da verbinden kann. Aber das ist immer wieder, wie eingangs erwähnt, bei höher, schneller, weiter, dieses, da sind wir jetzt, tieft man vielleicht ein bisschen ab vom gesellschaftlichen Denken, immer dieses mehr, sondern sich vielleicht einmal zufrieden geben und sagen, ich renne 2 Marathons im Jahr, so wie du sagst, einer im Frühjahr, einer im Spätsommer oder so. Und man da einfach auch an seinen Leistungen und nicht einfach nur ein Instagram-Post nach einem anderen raushaut. Ich bin jetzt wieder am Marathon, sondern wirklich da auch auf seine Gesundheit achten, weil, wie du gesagt hast, man kann das dann wirklich auch bis ins hohe Alter machen. Und das ist auch das Schöne dran, glaube ich. Wenn das einmal nicht klappt, so ein Marathon, wir haben es gesagt, zum Beispiel so Kilometer 30, es kommt der Hammer und man muss aufgeben, weil es einfach nicht mehr geht, weil man sich überschätzt hat oder wie auch immer. Das ist natürlich für einen Hobbysportler massiver Rückschlag. Rückschläge kennst du vielleicht in deiner Karriere auch. Einer liegt noch nicht so lange her. Ja. Ich hoffe, ich mache da jetzt kein Fass auf. Nein, Olympische Spiele, die Quali dafür, wo sie, ich glaube, um 5 Plätze im Ranking oder so nicht gereicht hat. Ja. Wie war da kurz so, wenn man das jetzt vergleicht mit jemandem, der sein Ziel auch nicht erreicht, einen Marathon zu absolvieren? Ja. Was waren so deine Gedanken kurz? Hat dich das lang aus der Bahn gehauen oder bist du einer, der sagt, okay, Akzeptanz, was passiert ist, ich muss das akzeptieren, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit nur mir vorstelle, wie wäre es, wenn, dann bin ich eh nur unglücklich und kann keine Leistungen bringen. Was sind da so deine Tools gewesen, die du generell bei Rückschlägen oder bei Niederlagen im Sport oder angehst oder Hilfsmittel oder Tools, wie du das angehst?
Ja, also bei mir ist es jetzt, bevor quasi noch überhaupt dann mal irgendwelche Rückschläge oder sonstiges kommen, ist es für mich einfach extrem wichtig, ist gleich für jeden einfach wichtig, dass ich Zielsetzungen zu haben für einen selber, weil du ja irgendwas brauchst, um hinzuarbeiten. Also es ist, glaube ich, für Leute, es ist schwierig, dich zu motivieren zum Laufen, wenn du gar keinen Sinn darin siehst und du machst das nur, weil du das gesehen hast oder gehört hast, dass halt, weiß ich nicht, dass das halt toll ist, aber dir macht das Laufen keinen Spaß, dann bringt es auch nichts. Also du musst wirklich Zielsetzungen haben, dass du die intrinsische Motivation einfach mitbringst, dass du sagst, okay, ich will, das muss ja nicht sein, ob du jetzt ganz schnell laufen willst oder ganz lang laufen willst oder ob dann wirklich sagen willst, ich will fit werden oder ich will, ist ja auch legitim, wenn du sagst, ich will 5 Kilo verlieren, dann bin ich zufrieden und mit dem Laufen geht das halt gut. Also da schon ein Ziel vor Augen haben, weil das funktioniert sonst nicht. Das ist, glaube ich, funktioniert für einen Hobbyläufer oder Volksläufer nicht und genauso wenig funktioniert das im Profisport, wenn ich wirklich schauen würde, was ich da trainiere und was ich natürlich auch opfern muss in gewisser Weise. Dann ist das ja komplett unsinnig eigentlich, was man da macht für das, was dann da rauskommen kann. Aber ich habe einfach meine Ziele. Ich weiß, was ich erreichen will, wie zum Beispiel den letzten Erwandshalt die Olympischen Spiele. Und auf das arbeitet man dann hin. Und da ist dann eben, wenn es mal nicht funktioniert, und das wird vorkommen, das wird bei jedem vorkommen, weil dann, wenn immer alles funktioniert, irgendwas, dann hat es irgendwas. Und genauso ist es natürlich bei mir auch schon gewesen, dass man sagt, da ist ein Jahr oder die Leistungen haben nicht gepasst oder man hat halt knapp was verpasst, so wie letztes Jahr bei mir bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Ich mache es eigentlich eh schon ein bisschen so, wie du es angestriffen hast vorher. Einerseits weiß ich, habe ich immer mittel- und langfristig meine Ziele, das heißt, ich kann mich von einem zum nächsten handeln. Natürlich, Olympische Spiele ist immer das Größte der Ziele für einen Leichtathleten vor allem und Sportler, glaube ich, im Allgemeinen. Also da, das ist natürlich nicht so einfach, aber ich weiß schon, okay, was steht als nächstes an, wo muss ich als nächstes hinarbeiten und ja, letztendlich ist es halt Vergangenheit, ist Vergangenheit, da kann ich jetzt nichts machen. Was schon wichtig ist, was denke ich jeder machen sollte, so nüchtern wie es geht, das Ganze zu betrachten. Das heißt einfach schauen, okay, hätte ich in der Vorbereitung was anderes machen können, im direkten Training, hätte ich die Wettkämpfe anders gestalten können, dass man schaut, okay, wo wäre Optimierungspotenzial gewesen, was kann ich verbessern? Oder wenn einfach ein schlechtes Jahr oder ein schlechter Lauf war, zu sagen, okay, warum war das oder warum könnte das schlecht gewesen sein, was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Und für mich ist das dann eher eine Motivation. Also natürlich kurzfristig denkt man sich, ja, ist halt da in dem Fall Olympischer Spieler, ist halt ein Schatz, das hast du nur alle 4 Jahre, das ist, und hast in deiner Karriere natürlich nicht so oft die Chancen, aber du sagst halt, oder ich sage mir dann, ja, passt, war, ich habe unter den Umständen mehr oder weniger das Beste rausgeholt. Trotzdem schauen, was kann ich verändern, was kann ich vielleicht optimieren fürs nächste Mal. Und ja, jetzt weiß ich, ich habe als nächstes Ziel eine Europameisterschaft im nächsten Jahr. Ich habe als Ziel, dass ich ein bisschen den Umstieg auf die Straße mache. In dem Fall dadurch, durch ganzes Corona und Co. waren die Spiele verschoben. Das heißt, sind dann eh nur mehr 3 Jahre eigentlich bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Das ist jetzt in Sportler auf hohem Niveau nicht mehr so viel. Da kann man sich eh schon vorbereiten und von dem her kurz zurückblicken im Sinne der Reflexion und dann geht es eigentlich schon wieder Vollgas voraus, einfach mit den nächsten Zielen. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil wenn ich jetzt heute noch Trübsal blase, dass ich sage, oh mein Gott, das war so knapp und das Leben ist so gemein, bringt mir nichts, bringt keinen anderen was und von dem her freue ich mich lieber schon auf die Aufgaben, die vor mir liegen.
Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube auch, Ziele sind wichtig, Ziele setzen Handlungen in Gang, da passiert einfach was. Und wenn man so einen Rückschlag hat, finde ich, es ist trotzdem offen hergehen und sagen, okay, was ist zum Beispiel falsch gerannt oder was könnte man optimieren und so weiter und so fort, dass man einfach reflektiert. Ich finde, das kann für einen Hobbysportler auch gut sein, auch wenn der jetzt nicht die Olympischen Spiele verpasst hat, was einfach eine große Sache ist und gerade in deiner Sportart halt einfach so das Ding ist, sagen wir es mal so, wie es ist, und es ist halt leider nur alle 4 Jahre. Genau. Und von dem her auch hier sagen, okay, vielleicht habe ich einfach meinen Trainingsplan selber geschrieben und vielleicht kann ich da was optimieren, dass ich wirklich sage, okay, nächstes Mal wird das Ziel oder versuche ich mehr das zu schaffen und dann organisiere ich mir halt jemanden, einen Trainer und so weiter und so fort. Das wären definitiv solche Dinge. Punkt Trainingsplanung. Wie schaut bei dir so eine Woche aus in deinem Trainingsalltag? Jetzt einmal wirklich so, weiß ich nicht, jetzt nicht nur aufs Training bezogen, aber sowas investierst du sonst an Zeit? Bist du da eben oft bei regenerativen Einheiten bei einem Masseur oder einem Sportphysio oder machst du selber Regenerationseinheiten? Ja, wie schaut das ungefähr so ein Tag oder eine Woche, grob nicht jetzt auf die Minute genau, ja. Dass die, wenn die Nada kommt um 6 in der Früh vielleicht einmal so
kann,
und
dich aus dem Bett läutet. Nein, also das ist jetzt nicht der Alltag. Nein, es ist in gewisser Weise, ich glaube, oft sind Leute überrascht, wie simpel das Ganze einfach ist. Alle, oft denkt man sich so, Profisport und der hat Training, super komplizierte Sachen und der hat 100 Betreuungspersonen und alles Dings. Und im Endeffekt, es gibt, also jetzt ganz grob mal gesagt, die Trainingswochen, ich habe eh schon erwähnt, gleich so 8 bis 11 Einheiten, so in der Größenordnung ist eine normale Trainingswoche.
Laufeinheiten.
Genau, jetzt Laufeinheiten. Zusammenkommen, tun damit. Im Moment bei mir so, sag mal, wenn es jetzt nicht eine Erholungswoche gerade ist, 120 bis 150 Kilometer Laufleistung. Und aber es... Teilweise ist es wirklich ganz unspektakulär. Also in meinem Fall ist es so, dass ich an Wien angrenzend in Niederösterreich wohne und ich habe halt den Luxus oder die Möglichkeit, von der Haustür wegzulaufen. Und dann gibt es halt wirklich so Tage, da stellt halt einfach am Trainingsplan um 50 Minuten ruhiges Laufen. Dann laufe ich los und nach 50 Minuten bin ich wieder da und das war der Tag im Prinzip von dem her. Relativ unspektakulär. Manchmal, aber was man dann, glaube ich, beachten muss, was gerade eben für Hobbysportler wichtig ist, weil du erwähnt hast, eben natürlich im Normalfall Teilzeit- oder Vollzeitarbeit daneben, Familie und Co. Das Training ist die eine Sache, aber was dann wichtig ist, ist eben die Regeneration und die darf man nicht unterschätzen, was es für einen Unterschied macht, wenn man halt sagt, nach meinem Training bin ich halt dann 8 Stunden unterwegs und muss arbeiten oder bin in der Stadt, gehe ich herum oder was auch immer. Oder ich bin einfach in irgendeiner in einer ruhigen Umgebung, kann mich erholen, kann die Beine hochlagern. Also das ist dann wahrscheinlich das, was den größten Unterschied ausmacht. Und es ist auch sonst nicht so spektakulär. Bei mir kommt halt dazu, in Wirklichkeit, 1 bis 2 Mal pro Woche ein Krafttraining, wobei Krafttraining, Stabi-Training, also ist jetzt nicht, dass ich da groß Gewichte schupfe, sondern wirklich einfach sehr spezifisch an Übungen mit Eigengewicht großteils. Ich bin ein sehr pflegeleichter Typ im Sinne von Massagen, Physiotherapie und Co. Also einerseits, weil ich zum Glück nichts Akutes habe oder keine chronischen Beschwerden noch habe, die mich plagen. Und auf der anderen Seite, das ist aber sehr individuell, das kann ich jetzt keinem sagen, was für ihn am besten ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich alle paar Tage oder jede Woche eine Massage zum Beispiel brauche, sondern ich gehe so im Schnitt einmal im Monat massieren, das reicht mir, bis ich wieder bei dem Punkt bin, wo ich einfach das Gefühl habe, jetzt bin ich verspannt, jetzt bin ich zart, jetzt brauche ich wieder was. Also ich will gar nicht an den Punkt kommen, wo ich mich dann zu ausgeleiert fühle. Das, wie gesagt, es gibt Leute, die brauchen alle paar Tage eine Massage, bei mir ist nicht so oft, aber das ist ja dann wieder ein bisschen so dieses individuelle Körpergefühl, das man sich einfach aneignen muss mit der Zeit. Und ja, von dem her eben, wie gesagt, recht unspektakulär meine Lauftrainings, dann 1-2 Mal ein bisschen ergänzendes Kräftigungstraining, Stabi-Training. Und hin und wieder einfach ein Physio, aber eben das, was, glaube ich, wichtig ist, was die meisten machen oder was jeder machen kann, was oft leider zu wenig Beachtung findet, ist einfach die allgemeine Regeneration des Körpers, weil das bringt den meisten Leistungszuwachs letztendlich, würde ich behaupten. Das bringt auch am meisten zur Verletzungsprävention. Und man darf nicht unterschätzen, wie viel das bringt, wenn man halt statt den 6-7 Stunden Schlaf, die man sich irgendwo zwischen Arbeit und Herumstressen rausdrückt, wie viel Unterschied das macht, wenn man sich die Zeit nimmt, dass man halt dann 8 Stunden jeden Tag schlaft, wenn man auch trainiert nebenbei. Also wie gesagt, das ist manchmal, das ist allgemein auch was ich immer sehe, man darf es auch nicht so kompliziert machen, dann soll man einfach schauen. Ich glaube, jeder kennt die Basics und auf die fokussieren und natürlich ab irgendeinem Level muss man sich dann die Promille anschauen, auch die eine Rolle spielen, aber für die normale Person Pareto-Prinzip 80-20-Regel, wenn konzentrier dich auf die Teile, auf die 20%, die 80% deiner Leistung ausmachen und nicht irgendwelche Kleinigkeiten, wo du herumscheißt, dann ganz blöd gesagt, die einen minimalen Einfluss hat.
Genau. Also ich glaube auch, es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank unzählige Hilfsmittel für Regeneration, die man sich auch nach Hause holen kann. Man muss aber sagen, so wie es der André gerade gesagt hat, es gibt diese Dinge, aber die werden dich jetzt nicht so viel besser machen. Es sind natürlich Tools, die gut sind dafür, ja, aber wenn du dich schlecht ernährst und nur 3 Stunden in der Nacht schlafst, dann kannst du die besten Physios, die besten Masseure, die besten Kompressionsboots, was auch immer haben. Ja. Meiner Meinung nach, wenn die 2 Faktoren nicht stimmen, ja, dann kannst du machen, was du willst. Dann, wie du sagst, dann werden diese Tools, die du dann hast, einfach nicht so ausschlaggebend sein, dass das auch passt. Ja. Also für mich noch immer die wichtigsten Regenerationstools sind Schlaf und Ernährung. Aber da kann man natürlich auch schon vieles vielleicht nicht optimal machen, sagen wir es mal so. Das ist natürlich ein großer Punkt, aber kann man nochmal extra auch besprechen, Ernährung und Schlaf. Ja. Wir besprechen jetzt weiter. Das heißt, wir wissen jetzt so ungefähr, wie ein Tag bei dir ausschaut, was so die Kilometeranzahl sind, die du läufst, was du sonst herummachst. Wir haben es eh schon mal angesprochen, du hast ja auch noch ein paar Nebensachen, die wir dann auch noch angehen. Wenn du jetzt so einen Einblick in die Sportbetreuung einmal kurz gibst für dich, ganz kurz nur, wenn du jetzt bei Olympischen Spielen bist, London warst du, ja. Genau. Was erwartest du dir jetzt, wenn du dort bist? Nur kurz für die angehenden Sportphysios und so weiter. Was erwartest du dir von einem Sportphysio vor Ort, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt eine Woche vorher schon angereist, ja, und hast einfach einen Physio jetzt mit für dich, ja? Was erwartest du dir von dem sozusagen? Soll der mit dir jetzt die ärgsten Übungen machen, ja, in der Woche davor in der Kraftkammer oder was auch immer? Oder Was sind da so die wichtigsten Punkte, die, wenn du jetzt sagst, ein Sportphysio kommt mit, der ist jung, was sollte er für Tools mitbringen für dich?
Also das ist jetzt, vielleicht ist das jetzt ganz blöd gesagt, aber eben eigentlich, wenn man sagt, wirklich war ihn ähnlich wie bei mir, war es dann auch so, sagst, ich bin jetzt Olympische Spielhausnummer und ich bin eine Woche vor meinem Wettkampf dort. Wie gesagt, klingt vielleicht blöd, aber mir wäre am liebsten, wenn ich eigentlich mit dem Physio aus seiner Arbeitssicht nichts zu tun habe, weil ich einfach dort bin, ich bin bereit und in den meisten Fällen brauchst du den Physio dann, weil du irgendwas zurecht richten musst, was noch nicht ganz passt. Und am liebsten wäre mir fast, wenn ich nichts mit dem dann zu tun habe, außer dass er halt so wie du leiwand bist und ich sehe ihn beim Essen oder so. Ansonsten natürlich, was erwartet man sich, dass man jemand hat, der sich in der Sportart oder mit den Problemchen, die halt einfach aufkommen können, irgendwas ein bisschen kann immer sein, dass dich der dann einfach kompetent einerseits beraten und auch behandeln kann. So aus Übungssicht und so, ich glaube, also ein Physio, das ist ja auch, glaube ich, viele Leute glauben immer Physio oder leider nutzen sie ihn auch oft so, ist nur dann, wenn schon irgendwas da ist, wird der Physio genutzt und dann soll er halt Wunderdinge vollbringen und den Haxen einmal verbiegen und dann passt es wieder. Genau, ja. Ein Physio ist ja eigentlich auch prophylaktisch sehr wertvoll, wenn man das so nennen kann, weil du eben potenzielle Schwachstellen mit dem ein bisschen ausgleichend versuchen kannst. Sag mal, wenn du dann schon wo bist, dann ist es oft zu spät, dass man da schnell irgendwas macht, also wirklich kurzfristige Behandlungen, natürlich aber jetzt irgendwelche Übungen und so, das ist, ja, dann kommt wieder dieser langfristige Faktor ins Spiel, da musst du eigentlich begonnen haben, das ist egal, ob das Training ist, Physiotherapie, Kräftigung oder auch Ernährung, das kannst alles nicht in einer Woche herzaubern, sondern es kommt darauf an, was du die Monate und Jahre davor gemacht hast. Aber ansonsten würde ich mir natürlich hoffen, ein Physio, wenn ich jetzt sage, okay, da ein bisschen hat irgendwas weh dann oder passt nicht ganz, dass der einfach weiß, okay, das und das kann das sein, dass er natürlich ein bisschen Erfahrung hat im Sport und konkret natürlich mit den Bewegungsabläufen, die halt teilweise sehr unterschiedlich sein können in den Sportarten. Und aber im Optimalfall eben brauche ich den Physio direkt vorher gar nicht. Manche Leute ein bisschen vielleicht zum Auslockern, zum Mobilisieren. Genau, ja. In meinem Fall wäre das auch so, dass ich sage, tu mir ein bisschen die Muskulatur ausstreichen, aber so wirklich, dass der mich komplett die Muskulatur aufmacht und so richtig gatschig macht, die Muskeln, das brauche ich dann. Also ich bin zumindest so ein Typ, der braucht das gar nicht, sondern ich sage wieder, passt, du bist da, das ist super, das braucht man auch, weil irgendwer hat immer schnell was, aber im Optimalfall renne ich mein Rennen und freue mich, wenn du mich nachher massieren kannst oder ein bisschen durchmobilisieren kannst. Und vorher will ich dich im Optimalfall gar nicht beanspruchen, weil mein Körper eh so bereit ist für den Wettkampf, dass ich da gar nichts mehr brauche.
Genau. Also ich denke auch, wenn man bei Olympia ist, ist man zu 100% fitter, will man sich eigentlich da gar nicht auseinandersetzen. Was ich jetzt aus meiner Erfahrung noch so mitgeben kann, ist einfach auch auf das, dass man als Physio halt einfach auch ein bisschen so der Sprachrohr ist oder ein bisschen der, mit dem man sich unterhaltet, wenn man mit dem Trainer vielleicht jetzt, der Trainer redet dann gern über die nächsten Paces und was auch immer, und als Physio ist man dann einfach so ein bisschen außen vor und ist dann einfach nur auf der Liege und mobilisiert vielleicht ein bisschen durch und redet einfach mit dem Sportler und redet über das Wetter in London oder was auch immer. Ja, und gar nicht jetzt so über den Sport selber, sondern einfach dich ein bisschen ablenken, weil es ist ja bei Spielern eh alles so, wird man die ganze Zeit vollgepumpt mit irgendwelchen Events und dies und das. Ja. Also einfach so ein bisschen zum Runterkommen sozusagen. Gut, zwei Punkte haben wir jetzt noch, die wir ganz kurz auch ansprechen, einfach so als Tipps und Tricks für die Leute. Bevor wir das machen...
Now it's time for a break, because I have questions, you know, real questions. No bullshit, the real talk, you know, so give me some answer.
Ich komme zu den Fragen, die ich dir gesagt habe. Was sagst du deinem 16-jährigen Ich, wenn du ihn heute siehst?
Pff, na bist du gescheit. Nein, langfristig denken, Ziele setzen, kontinuierlich arbeiten. Und wenn man das tut, dann kommen die Erfolgserlebnisse. Es kommen nicht nur Erfolgserlebnisse, so realistisch muss man sein, aber nichts erzwingen, keine Wunder erwarten innerhalb von kurzer Zeit, sondern das gilt jetzt eben nicht nur für den Sport, sondern für andere Bereiche. Wenn du hart arbeitest, kontinuierlich arbeitest und natürlich auch gescheit trainierst, / arbeitest, dann werden die Erfolge langfristig kommen und da nicht ungeduldig werden und versuchen, Dinge zu erzwingen.
Was war das Wertvollste für unter 100 Euro, was du dir vor kurzem gekauft hast?
Gutes Essen.
Gutes letztendlich. Essen.
Ja. Für meinen eigenen Genuss und auch für meinen Körper. Also das ist das, was du gesagt hast. Gute Ernährung ist einfach für das Wohlbefinden, für Regeneration und Leistungsfähigkeit essentiell. Und meistens ist es sogar so, dass es die besten Dinge eigentlich sind, die am wenigsten kosten.
Das stimmt, ja. Ein gutes Buch zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall, ja. Strandurlaub auf der Liege oder Aktivurlaub?
Aktivurlaub am Strand, würde ich sagen. Also beides. Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich 50 Trainingswochen im Jahr und habe dann meine zwei Regenerationswochen oder meine zwei Wochen Saisonpause, wo ich wenig bis gar nichts mache. Da freut man sich vor allem mental, wenn man wirklich keinen Trainingsplan hat und einfach mal nichts macht. Aber so ein Typ, der ich würde mir mittlerweile schwer tun, habe ich als Kind manchmal mit der Familie, aber wirklich nur herumliegen am Strand und sich braten lassen und Co., das liegt man nicht so, sondern wenn es jetzt wirklich der Erholungsfaktor sein soll, ist es für mich so ein gutes Mittelmaß, dass man sagt, ich habe keinen Stress, ich habe die Zeit, dass ich sage, ich lege mich jetzt einfach hin und schlafe mal, wenn ich Lust habe, aber auf der anderen Seite nur herumlegen, bin ich einfach nicht der Typ, weil da komme ich zu sehr aus dem Sport und von dem her, wie gesagt, irgend so der gesunde Mittelweg zwischen Aktivität und Erholung ist auch in einem Urlaub jetzt in diesem Sinn für mich eigentlich das, was ich anstrebe.
Super. Letzte Frage, kurz. Ich meine, die Frage kann man auch ganz lang beantworten. Ja. Was bedeutet Erfolg für dich?
Dass ich mit mir zufrieden sein kann, mit den Zielen, mit den Vorgaben oder den Zielen, die ich mir selber gesteckt habe. Super. Unabhängig von irgendwelchen externen Faktoren.
Sehr gut. Es gibt neue Schuhe, die alle jetzt haben und die auch viele Hobby- und Amateurläuferinnen haben. Ja. Die schauen sehr futuristisch aus. Ich muss sagen, ich bin noch immer der Fan von so neutralen Laufschuhen. Ja. Aber diese neuen Schuhe mit diesen Carbon-Sohlen und so weiter und so fort, aus meiner Praxis jetzt, die bringen vielen Leuten Probleme, weil man den Laufstil auch an diese Schuhe etwas anpassen muss. Jetzt hast du ein Nebenprojekt auch, den WeMove Running Store auch. Ja. Da gibt es ja diese Schuhe, nehme ich mal an, auch. Oh, ja. was ist so deine Empfehlung für diese Schuhe? Macht Sinn, gleich zu sagen, nur weil der Kipchoge oder wer auch immer jetzt alle mit diesem Schuh laufen, dass ich auch sofort damit laufen soll? Oder macht es dann Sinn, vielleicht sich ranzutasten an so einen Schuh und zu wechseln? Oder was ist so deine Empfehlung? Oder nützt du die Schuhe auch selber sozusagen?
Ich nutze sie selber, ja. Und jetzt alles, was jetzt kommt, sage ich euch auch als Mitinhaber eben eines Running Stores, wo man nachher wahrscheinlich Eko zu ihm, aber ich würde keinen empfehlen, einfach pauschal diese Schuhe zu nehmen. Natürlich, die guten Läufer haben es und dort macht es auch Sinn. Und ich benutze auch selber. Aber jetzt nur zu sagen, okay, der super Läufer XY rennt mit Carbon-Schuhen und drum brauche ich die auch, macht keinen Sinn. Und das unabhängig jetzt von meinem eigenen Projekt, bei einem guten Laufhändler, bei einem guten Laufshop, da wirst du immer aufgrund deiner Bedürfnisse beraten werden und nicht, weil es halt irgendeinen Schuh gibt oder der halt ja am teuersten ist und dann am meisten Kohle einbringt. Es ist so die Carbon-Schuhe, kurz, dass man sich vorstellen kann für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Du hast halt wirklich einfach, in den meisten Fällen ist das eine Carbon-Platte, teilweise sind das so mehrere Stränge wie Finger quasi, aber einfach gesagt, du hast eine Carbon-Platte drin, zwischen den Sohlen einfach im Schuh und die bewirkt ganz einfach, also sie ist sehr starr, sehr steif, das heißt, das verformt sich nicht sehr viel und dadurch wird sehr viel von dem Impact, der halt am Boden einfach passiert, wenn bei jedem Schritt, wo du am Boden aufkommst, wird sehr viel wieder zurückgegeben, so wie eine Art Feder kann man sich halt vorstellen, dass da wieder zu viel zurückgefetzt wird. Was natürlich aus wahrscheinlich physikalischer Sicht einfach von der Energieweitergabe sinnvoll ist oder vom Vorantrieb sinnvoll ist. Aber auf der anderen Seite ist dann, wo du eher ins Spiel kommst, das Ganze geht natürlich einher mit einer stärkeren Belastung, vor allem für Achillessehne, für Wade und im Allgemeinen jetzt gesprochen für den Bewegungsapparat. Und da musst du natürlich die Bedingungen oder die Grundvoraussetzungen auch mitbringen. Das heißt, du solltest eine gute Kräftigung, Stabilisation haben, du solltest einen brauchbaren Laufstil auch dafür haben. Das heißt, jetzt einfach herzugehen und zu sagen, ich laufe halt mit 6-Minuten-Schnitt einen Halbmarathon und jetzt ziehe ich Carbon-Schuhe an und dann bin ich besser, wird wahrscheinlich eher sogar das Gegenteil passieren, weil natürlich ein Carbon-Schuh musst du am Mittel- oder Vorfuß laufen und natürlich ist es schade, es ist einerseits Geldverschwendung und es ist andererseits ein unnötiges Risiko, wenn du jetzt einen Carbon-Schuh anziehst, wo du dann über die Ferse abrollst und du hast einen Schuh für 250 Euro an. Wie gesagt, ist es ein sehr schmales oder ein sehr kleiner Teil von den Läufern, der damit bedient wird oder bedient werden kann tatsächlich. Und ich sage es so, wie es ist, in wahrscheinlich 95, 96, 97% der Fälle macht Sinn, dass man vielleicht einen bisschen leichteren, einen leichteren gedämpften Schuh hat, bevor man irgendeinen Carbon anzieht, weil der mehr Probleme macht und man einfach nicht die Grundvoraussetzungen und den Laufstil und alles andere hat. Oft ist Placebo-Effekt aber für den Kopf, dass man sich denkt, ich habe jetzt auch den Carbon-Schub, in Wirklichkeit macht es wahrscheinlich in vielen Fällen keinen Sinn. Man muss dazu sagen, was meistens in Kombination mit diesem Carbon-Element der Carbon-Sohle ist, ist auch die Zwischensohle, beziehungsweise einfach das Material von der Sohle, das sehr voluminös mittlerweile ist. Also früher war es eigentlich so leicht wie möglich den Schuh machen. Genau. Das heißt, die Sohle de facto so wenig wie geht. Das heißt, du bist wirklich 1:1, kann man sagen, mit der Fußsohle aufgeklatscht am Boden und das hörst du richtig so klatsch, klatsch immer am Asphalt natürlich. Jetzt ist es so, dass es sogar Regulierungen gibt, weil die Sohlen sind so hoch geworden durch dieses Material, dass es da die Vorgaben gibt mit den 40 Millimetern, dass die Zwischensohle nicht höher sein darf, weil ganz einfach sonst, es ist eine Art Stöckelschuh eigentlich mittlerweile schon und du, wenn man mal in so einen Schuh reinschlüpft, merkt man es auch, man kommt sich richtig hoch vor, man hat so ein Gefühl, einfach auch durch die Sprengung dann teilweise, dass du nach vorne fallst, also du rollst automatisch nach vorne und von dem her, genau deshalb sind die Schuhe halt dann wirklich für Leute geeignet, die ein gewisses Tempo laufen können, die eine gewisse Lauftechnik mitbringen und von dem her auf keinen Fall bitte einfach pauschal irgendwo Carbon-Schuhe bestellen, Laufschuhe im Allgemeinen nicht, sondern wenn es Carbon sein soll oder ihr den Wunsch habt, schaut wirklich zu einem Fachhändler, lasst euch beraten, probiert die Schuhe aus und der soll ich euch dann sagen, bringt das für euch was, habt ihr die Lauftechnik und habt ihr auch schon den Tempobereich, wo das Sinn macht oder vielleicht lieber mal ein leichteres Schuhmodell vielleicht dahingreifen, noch ohne Carbon, wo du dann aber letztendlich trotzdem mehr Spaß hast, die zu laufen und trotzdem auch schnellere Zeiten laufst, weil ganz einfach das Gesamtpackage muss ganz einfach passen.
Ja, ich glaube auch, es ist auch wie diese Barfußschuhe da mal kommen sind, haben ja auch viele einfach umgesattelt und sagen, ich renne jetzt mit diesen Barfußschuhen und da kam es ja auch zu massiven Problemen, weil die Fußmuskulatur nicht ready dafür war. Also ich denke immer alles mit Maß und Ziel. Ich sage meinen Patienten oft auch, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich empfehle ihnen auch oft so vielleicht sogar 3 verschiedene Marken zu haben von Laufschuhen, damit sich die Fußmuskulatur nie in so eine Komfortzone begibt, sondern dass sie immer auch arbeiten muss, weil vielleicht jetzt ein Nike anders ist als ein Brooks und ein Brooks anders ist als ein Hocker oder wie auch immer. Ja. Sowas in die Richtung halt, also dass man da einfach auch versucht, ein Material, ich meine, abgesehen, man ist jetzt gesponsert von einer Marke, dann geht das natürlich, ich meine, gibt es auch unterschiedliche Modelle, aber wenn man die Möglichkeit hat, im Amateursport auch unterschiedliche Schuhe auszuprobieren, einfach nie die Komfortzone, wie immer im Leben, in der Komfortzone verlassen, da passiert so ein bisschen das die schönen Dinge im Leben. Und genauso empfehle ich das oft meinen Ambitionierten oder meinen Läufern und Läuferinnen, dass sie einfach auch unterschiedliche Schuhmarken haben sollen und damit sie da einfach von der Fußmuskulatur auch unterschiedliche Belastungen kennenlernen. Und da ist auf jeden Fall dieser Carbon-Schuh jetzt ein neues Thema auch gewesen. Deshalb wollte ich da auch deine Meinung noch einmal dazu hören. Ansonsten kurz Tipps und Tricks ich frage dich jetzt nur ein paar so Sachen. Hast du Probleme mit Blasen an den Füßen immer wieder mal oder ist es für dich kein Thema? Und wenn ja, was hast du da einen Tipp, was man da machen kann? Socken verkehrt anziehen, gibt's oder 3 Tage alte Socken anziehen, die man schon länger gehabt hat. Hast du da irgendein Prinzip, wenn du neue Schuhe wählst?
Ich habe zum Glück auch da recht wenig Probleme. Lustigerweise zum Zeitpunkt des Interviews, jetzt habe ich gerade wieder eine richtig schöne Blutblase an der linken großen Zehe. Weiß nicht, wieso das daherkommt. Also hin und wieder kommt es bei mir vor. Und das sage ich jetzt als ein sehr pragmatischer Typ, also auch da wieder tue ich nicht viel herumeiern oder irgendeine speziellen Sachen, sondern ich weiß jetzt echt nicht, ob das aus medizinischer Sicht gescheit ist, aber zum Beispiel wie da, ich habe da eine fette Blase auf der Zehe, ich mache es dann einfach so, ich lasse sie und trainiere halt weiter und irgendwann platzt sie von selber und dann ist sie weg. Also vielleicht natürlich nicht schauen, dass sie dann voll mit Erde und sonstigen angesandelt wird, sondern gut reinigen dann natürlich. Aber letztendlich, ich renne einfach damit weiter und irgendwann platzt sie oder baut sie sich von selber wieder ab. Ja, also das von dem her will und kann ich eigentlich da jetzt gar keine Spezialtipps geben. Also ich würde tendenziell schon eher gewaschenes Laufgewand anziehen. Was vielleicht ein Tipp sein kann oder eine Sache, die schon wichtig ist, dass man Bei den meisten Sachen ist es wurscht, aber das Erste, was sehr wichtig ist, die Schuhe. Und das Zweite, was natürlich auch dann da ein bisschen reinspielt, die Socken, dass man sich da was Gescheites holt und nicht da ein paar Euro versucht einzusparen, sondern wirklich eben auch da zu einem Spezialisten geht, sich anschauen lässt, was brauche ich einerseits für einen Schuh, wie ist mein Laufstil, also im Optimalfall oder eigentlich im Normalfall solltest du bei einer guten bei einem guten Händler hast du eine Art Analyse in irgendeiner Form dabei, dass er schaut, wie laufst du, wo sind deine Schwachstellen, brauchst du einen gestützten Schuh oder keinen gestützten Schuh und dann auch siehst, okay, wenn ich den Schuh anhabe, passt das für mich, mache ich irgendwie X-Beine, O-Beine oder sonstiges, knicke ich irgendwo ab. Das ist wichtig. Und ja, dann eben hast du noch die Socken, die natürlich, ich mit den alten Tennissocken, die Falten werfen in den Schuh drin, macht es wahrscheinlich weniger Spaß, wie wenn du einmal halt 10, 20 Euro investierst und dann gescheite Laufsocken hast, die eng anliegen, die ein geiles Material haben, was atmungsaktiv ist und nicht gefühlt 100 Liter den Schweiß drinnen haben in der Baumwolle oder was auch immer das dann bei den einfachen Socken ist. Also das so ein paar Dinge. Ganz ehrlich, ob du jetzt das Leihweil in dem oder dem Material hast und ob's gelb ist oder blau ist, ist ziemlich wurscht. Das ist eine individuelle Präferenz, mit was man lieber läuft. Aber Schuhe und natürlich in den Schuhen dann in einem gewissen Ausmaß auch die Socken, das sind Dinge, die sollten einfach passen, weil es ist, letztendlich bringt es nichts, wenn du sagst, ich habe jetzt 50 Euro bei den Schuhen gespart. Dafür habe ich in 5 Jahren dann die Meniskus-OP. Das war es dann, glaube ich, nicht wert, weil ich einfach nicht das richtige Modell oder den richtigen Schuh gehabt habe. Also da macht das schon Sinn. Und wie gesagt, ob es jetzt das Leihwall oder die Hose hier oder die Farbe hat, das wird relativ wurscht sein. Aber ja, der Tipp ist jetzt nicht sehr spezifisch, sondern allgemein schauen. Ja, weil das auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Schaut, dass eure Schuhe passen, schaut, dass natürlich auch dann die Socken passen und dann kommt es im Optimal. Also das habe ich wirklich sehr selten, dass wirklich zu Blasen zum Beispiel kommt. Also das ist wahrscheinlich, wenn du es wirklich regelmäßig hast, ist eher ein Zeichen, dass irgendwo irgendwas nicht ganz passt.
Genau. Also deshalb auch immer wieder da Material nicht sparen, wenn man etwas ambitioniert angeht und nicht mit dem dicken Frottee-Socken, den man kriegt um die Ecke im 1-Euro-Laden vielleicht reinschlupft und dann laufen geht, genau. Versorgung, Krämpfe während dem Laufen. Ich meine, bei den kurzen Distanzen natürlich jetzt kein Thema auf der Bahn oder so auch oder auf der Straße, aber vielleicht bei längeren Läufen dann empfiehlst du jetzt so Hobbysportlern, sich auf die Ladestationen zu verlassen? Oder sollten, wenn ich jetzt einen Halbmarathon oder Marathon renne als Hobbysportler, auch was eingesteckt haben? Ein Gel oder irgend sowas? Oder würdest du eher sagen, im Training so trainieren, dass ich das auch ohne rennen kann, einen Halbmarathon? Oder?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Halbmarathon ist so irgendwo der Cut, wo es bei einigen wahrscheinlich schon Sinn machen kann. Also bei mir zum Beispiel bis inklusive Halbmarathon. Also ja, zum Beispiel, ich bin vor kurzem meinen ersten richtigen Halbmarathon quasi gerannt. Da rennst du halt 63 Minuten in dem Fall. Da brauchst du auch nichts, außer es ist wirklich sauheiß und Dings. Aber im Normalfall in dieser knappen Stunde brauchst du jetzt keine große Versorgung, maximal was zum Trinken, aber energietechnisch kommst du da ganz einfach durch. Natürlich irgendwann, wenn du sagst, ich laufe 1-3 Viertelstunden, 2 Stunden als Hobbyläufer beim Marathon, was ja eine durchaus solide Zeit ist, dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. Am wichtigsten ist definitiv die Flüssigkeitsaufnahme. Das ist im Normalfall auch dann das, woher die Krämpfe kommen. Also ich weiß nicht ganz wieso, aus irgendeinem Grund werden Krämpfe immer mit Magnesium in Verbindung gebracht. In den meisten Fällen ist es einfach ein Flüssigkeitsmangel. Und von dem her schon schauen, ab einer gewissen Laufzeit, sagen wir mal, wenn du ab 1,5 Stunden sowas in der Größenordnung wahrscheinlich unterwegs bist, schon schauen, dass man Flüssigkeit zu sich nimmt. Je nachdem, also wenn es jetzt bei einem Wettkampf ist, bei den Ladestationen, macht es durchaus Sinn, wenn das wahrscheinlich nicht nur Wasser ist, sondern auch in isotonisches oder sonst irgendein Sportgetränk, wo du auch ein bisschen was drin hast. Und man kann natürlich mit Gels und Co. arbeiten. Was da eine ganz wichtige Botschaft ist, immer das machen, was man im Training auch ausprobiert hat. Das heißt, nie irgendwie beim Wettkampf, soweit es zumindest geht, manchmal hast du die Getränke vorgegeben, gut, dann kannst du es dir nicht aussuchen, aber nicht versuchen, dann zum ersten Mal zum Beispiel irgendwelche Gels zu verwenden, wenn du vorher noch nie ein Gel probiert hast, führt in den meisten Fällen dazu, dass es eher zu Magenkrämpfen kommt oder dass es dann im Toi-Toi endet für 5 bis 10 Minuten. Das ist natürlich auch nicht der Optimalfall dann, sondern wirklich da im Training mal ausprobieren und wie gesagt, ab 1,5 Stunden oder so schon auch Gedanken machen, wie oder welche Flüssigkeiten kann ich zu mir nehmen, und vielleicht probieren mit Gels. Dann auch beachten, bei Gels immer genug Flüssigkeit dabei haben, also bei den normalen Gels genug dazu trinken. Und es gibt jetzt auch schon die sogenannten Hydrogels immer zu kaufen, wo quasi das Richtige oder quasi schon eine Mischung ist aus Gel und Flüssigkeit, genau, ja, dass du nicht zusätzlich noch trinken musst. Und einfach auch da ausprobieren, wie es für einen selber funktioniert, ist individuell. Für manche geht es gut, für manche passt das nicht so. Und dann das beim Wettkampf umsetzen. Aber wie gesagt, eben bitte keine Experimente machen, dass man sagt, ich trinke oder nehme da jetzt irgendwelche Riegel oder Gels plötzlich zu mir, die ich noch nie ausprobiert habe, weil das ist immer gefährlich und endet dann wahrscheinlich in die andere Richtung als die, die man geplant gehabt hat.
Genau, also ich glaube auch, so aus meiner Sicht noch, es beginnt davor auch schon ein bisschen die ganze Rehydrierung und so weiter, also Regeneration beginnt ja eigentlich schon vor dem Sport, wenn ich schon im Vorhinein gut trinke und gut auflade mit den ganzen Mikronährstoffen, so wie du sagst, Krämpfe, Magnesium steht, glaube ich, an 8. Stelle, was ein Grund für einen Krampf ist, aber es wird immer als 1. Stelle hergenommen. Also da gibt es schon ein paar andere Dinge davor noch. Ja. Und genau, also das fängt einfach schon davor an. Also ich glaube, es kommt natürlich auf die Dauer an, ja, wie lange einer rennt. Dass man da aber schon im Vorfeld einfach auch die Tage davor sich damit auseinandersetzt, genug trinkt, genug isst, also richtig oder gut ernährt, dass man da einfach diese Punkte dann auch beachtet sozusagen. Ja, das ist von dem her ganz wichtig. Zu guter Letzt kommen wir zu deinen persönlichen, Projekten. Du hast auf YouTube einen Kanal Laufheld. Ich war da mal auch vor, ich glaube 2017 war das, durfte ich mal ein Gastinterview auch mit dir haben. Ja, genau. Ja. Und da hilfst du oder da unterstützt du oder gibst du quasi Hobbyläufer und Läuferinnen ja sozusagen Tipps und Tricks aus der Praxis auch. Ich habe da gesehen, einfach mit auch genauen, also wie man vor allem im Halbmarathon agiert, Trainingszeiten, wie man das und so weiter, Intervalltraining, Empfehlungen und so weiter und so fort. Ist das jetzt, damit die Leute das jetzt noch nicht kennen, kann ich bei dir auch einen maßgeschneiderten Trainingsplan bekommen? Also machst du auch Trainingspläne für Sportler und Sportlerinnen oder ist das rein eine rein informative Sache, wo du einfach den Leuten einfach vermitteln willst aus deiner Praxis? Oder ist das so wie bei mir da, dass ich jetzt da rede, aber trotzdem in der Praxis halt auch die Leute therapiere? Oder machst du wirklich auch beides? Wie ist das?
Das ist in erster Linie eigentlich mal was mir Spaß macht, was ich der Community bieten will. Natürlich will ich auch eine Community bilden damit, darum habe ich quasi so die Laufheld als Marke, wenn man es jetzt so nennen will, darum rundherum gebildet. Individuelle Trainingspläne gibt es bei mir nicht, dürfte ich, glaube ich, soweit ich das weiß, auch nicht, weil man dazu eine gewisse Anforderungen erfüllen muss und dann auch eine entsprechende Gewerbeanmeldung oder Gewerbeberechtigung dafür braucht, wenn man wirklich individuelle Trainingspläne anbietet. Was ich in sehr kleinem Ausmaß bis jetzt mache, was ich in der Zukunft mehr machen will, dass ich so sogenannte Rahmentrainingspläne zur Verfügung stelle, dass man wirklich sagt, für die klassischen Sachen, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, dass man da wirklich Einheitspläne hat, für die sich einfach mal, die halt sagen, ich will nach einem Plan trainieren, aber ich sehe mich jetzt auch noch nicht auf einem Level oder auf einem Aufwandslevel einfach, wo ich einen Trainer haben will, der natürlich entsprechend Zeit und natürlich die finanziellen Mittel benötigt, auch wenn es natürlich ein persönlicher Trainer, ein individueller Trainer ist immer das Nonplusultra, das kann man nicht anders sagen. Aber dass ich da einfach die Möglichkeit biete, okay, es sind einfach, die Leute haben einfach die Möglichkeit, auf Pläne zuzugreifen, wo sie wissen, okay, da ist viel von meiner Erfahrung und von anderen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, drin. Und da können sie zu einem großen Ausmaß einfach drauf vertrauen, dass das kein Blödsinn ist. Und gerade die Leute zu unterstützen bei den Sachen, und vielleicht in den meisten Fällen musst du sie ja bremsen, einfach, dass sie dann sehen, hey, ich bin jetzt Laufeinsteiger und das sind 3 Trainingseinheiten und 2 sind langsam und eine ist mittel. Ich hätte mir gedacht, ich muss 3-mal Vollgas trainieren,
ja.
eher da ein bisschen zu unterstützen. Und das, was ich am Kanal selber mache, ist einfach, glaube ich, wichtig oder für viele interessant, weiß ich einfach vom Feedback. Teilweise für mich triviale Tipps einfach mitgeben. Das ist, dass ich eben sage, was kannst du für einen Lauf noch machen, worauf soll man da und da aufpassen? Dann mache ich meistens so Workouts der Woche, nenne ich es immer, wo ich einfach von mir ein Training hernehme. Das kann man eben, weiß ich nicht, jetzt habe ich zum Beispiel zuletzt, was habe ich für meinen Halbmarathon noch als letzte Trainingseinheit gemacht? Dann tue ich es immer so ein bisschen umlegen für verschiedene Leistungsniveaus, dass das jeder für sich selber ein bisschen nutzen kann. Und ja, so Geschichten, manchmal einfach ein bisschen behind the scenes, was gleich auch immer ganz lustig ist, wie schaut es bei einer Europameisterschaft oder bei einem internationalen Wettkampf im Hintergrund einfach aus. Also das versuche ich einfach ein bisschen mitzugeben. Ist nicht immer ganz so einfach, man darf das nicht unterschätzen, weil so ein YouTube-Video doch um die 10 Stunden dauert, von Aufnehmen, Konzipieren, Überschneiden bis hin zum Hochladen. Aber ich versuche einfach aus meiner Welt als Läufer da möglichst viel mitzugeben und gerade wenn dem einen oder anderen, also am meisten freut es mich, wenn einer schreibt, hey, das war cool, das Training war leiwand oder mit dem und dem Tipp hast du mir schon geholfen.
Ja.
Genau so soll es dann eigentlich auch sein und darum freut mich, wenn ich da ein bisschen das, was ich jetzt aus knapp 15 Jahren Leistungssport mittlerweile kenne, dass ich das einfach ein bisschen transportieren kann und habe einfach herausgefunden, dass YouTube ein sehr cooles Medium für mich dafür ist.
Und noch dazu gibt es regelmäßige Candy-Checks.
Auf Instagram, genau.
Gibt es auch noch.
Gehört auch dazu,
genau. Finde ich eine super Sache. Einfach, ich finde das immer cool, wenn man einfach Wissen weitergibt und auch Leute versucht zu motivieren und inspirieren. Ist ja auch die Grundlage von meinem Podcast da. Ja. Einfach da ja sozusagen Einblicke in die Arbeit zu geben oder in einen Wettkampf, wie es bei dir ausschaut. Ja, ich finde das einfach immer super, auch für junge Leute einfach zu sehen, okay, was ist alles möglich, wo könnte ich auch mal hinkommen und so weiter und so fort. Also ich finde das eine richtig super Sache und werde das auch in den Shownotes verlinken und vielleicht kommt der ein oder andere von meiner Community dann auch noch zu deiner Community.
Sehr gerne.
Dein zweites Nebenprojekt, da bist du, glaube ich, seit letztem Jahr im September oder so auch Mitinhaber von den WeMove Running Store. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall einen im 3. Bezirk in der Mall, einen im Donauzentrum. Noch einen?
Noch nicht. Werden wir schauen, was in der Zukunft noch kommt. Da genau, wir haben, bin ich letztes Jahr dazugestoßen, war einfach wirklich die Situation so, dass ich geschaut habe, okay, kann ich wo einen Partner finden für mich jetzt als Athlet eigentlich? Mhm. Und hat sich dann so ergeben, dass das bisherige Team der Inhaber, bestehend aus 2 Leuten, einfach mit mir gesagt habe, okay, das wäre eine coole Sache, wenn ich da mit dabei bin. Hat auch für mich gepasst, weil natürlich, es ist halt so, als Leistungssportler hast du eine zeitlich begrenzte Zeit, auch wenn man das Laufen schönerweise sehr, sehr lang machen kann oder bis in relativ hohes Alter eigentlich machen kann. Aber ja, das hat einfach gut gepasst und so bin ich seit letztem Jahr dort auch mitbeteiligt und für mich war es einfach cool, weil ich glaube, es ist halt, ich bin so lange schon im Laufsport und ich sehe mich als Sportler quasi als Selbstständiger oder als Unternehmer, weil du bist halt zu 100% eigentlich für dich selbst verantwortlich und das wäre für mich einfach nicht möglich gewesen, zu sagen, ich wechsle jetzt in irgendeine klassische Branche und werde Bankberater und fahre jede Woche 40 Stunden arbeiten und mache halt meinen Job. Das hätte nicht funktioniert für mich, sondern dass ich da jetzt aktiv von meinem Profisportler-Dasein auch den Laufsport in mittlerweile 2 Shops, eben in Wien Mitte der Mall und jetzt seit März auch im Wiener Donauzentrum, da den Laufsport quasi auf der Ebene mitgestalten kann, ist eine coole Gelegenheit für mich. Und macht mir bis jetzt viel Spaß. Ich muss zugeben, ich habe viel gelernt. Also man glaubt nicht, wie groß teilweise die Unterschiede sind halt zwischen Profi- und Hobbysport. Also Dinge, die für mich irrelevant sind, wie zum Beispiel, wie gut die Ferse gedämpft ist bei einem Laufschuh, ist für mich sehr wenig relevant, weil ich nicht mit der Ferse aufkomme. Aber logischerweise, sogar für den größten Teil der Läufer, ist das natürlich ein wichtiger Faktor, wie halt der Schuh aufgebaut ist oder gestützt ist oder gedämpft ist oder sonstiges. Also gibt es auch für mich noch super viel zu lernen, ist sehr spannend und wie gesagt, jeder, der in Wien ist, gerne vorbeischauen in einem der 2 Stores, man findet es auf wemove.at sowieso, kann man sich alles im Detail anschauen. Aber wie gesagt, was glaube ich einfach allgemein wichtig ist, ohne jetzt nur für uns im Speziellen für die zwei Shops da Werbung machen zu wollen, sondern allgemein. Es gibt wirklich so ein paar Sachen als Läufer, die sollten einfach passen. Da sollte man einen Spezialisten an der Seite haben, der sich da auskennt. Und genauso wie wenn es da halt nicht einen Trainingsplan holen solltest, von wem der vorher noch nie gelaufen ist, solltest halt jetzt nicht irgendeinen Billigstlaufschuh holen von irgendjemand, der selber vielleicht gar nicht laufen und gar nicht weiß, worauf er in der Beratung achten muss. Also darum habe ich gesagt, ja, das passt gut mit meinem Qualitätsverständnis überein. Und wie gesagt, ich freue mich immer, wenn Leute vorbeikommen, auch viele Leute, die ich natürlich kenne. Und wie gesagt, auch ich lerne sehr viel dazu und ist sehr spannend, da einfach noch einen besseren Einblick vor allem in den Breitensport und den Hobbysport zu bekommen.
Sehr cool. Ja, das heißt, wenn ich dorthin gehe, steht auch einmal der Andi Wolter da und er beratet mich bei einer Laufschuhauswahl.
Ja,
kann das auch passieren?
Natürlich, also jetzt meine primäre Aufgabe ist jetzt nicht, dass ich im Geschäft stehe und verkaufe, weil sowohl das Verkaufen als auch quasi die Beratung selber, wir haben ein super Team, die können das viel besser, können in Wirklichkeit jeder von den Burschen, die dort sind, die kennen sich besser aus mit den Schuhen, als ich das kann. Aber ich bin dann doch hin und wieder im Event, in einem der Shops. Wir werden auch in Zukunft mehr so, sag ich mal, Spezialevents machen, wo wirklich ein Termin ist, wo man weiß, ich bin dort, wo man uns vielleicht ein bisschen die besonderen Modelle, wie zum Beispiel die Carbon-Modelle, einfach anschaut. Und das ist schon immer ganz spannend, auch wenn ich mich mit den Leuten dann austauschen kann. Aber es kann eben auch zufällig passieren, so wie heute bin ich vorher gerade im Donauzentrum gewesen, ein paar Stunden. Und da kommt es dann schon mal vor, dass man den einen oder anderen Kollegen oder Laufkumpanen dann vor dem Shop trifft. Und wie gesagt, dann macht immer zugegeben auch viel Spaß, wenn man sich einfach ein bisschen mit anderen Leuten dann austauschen kann, was ihre Erfahrungen und Eindrücke so zum Laufen einfach sind.
Sehr cool, ja. Lieber Andi, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben da jetzt Infos bekommen, wie so ein Leben als Läufer ausschaut mit der wohl beliebtesten Sportart in Österreich oder wo es die meisten, glaube ich, machen.
Ja.
Ich glaube, du musst jetzt auf dein Training weiter, Gott sei Dank nicht zu weit, ist eh gleich da, quasi um die Ecke. wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit. Abschließend möchte ich nur sagen, fang zum Französisch lernen an. Ich wünsche dir jetzt schon alles Gute und drück dir die Daumen, dass Olympia 2024 in Paris für dich hinhaut. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder auf der Prater Hauptallee, wenn ich wieder laufe. Und ansonsten alles Gute für die kommenden Wettkämpfe. Und ich freue mich, deine Erfolge beobachten zu dürfen.
Sehr gerne dir. Vielen Dank. Und ja, wir hören uns dann spätestens im nächsten Podcast, wenn ich dann von den Olympischen Spielen berichte.
Sehr gut, freue mich. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.